Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an jenen 8. März im Jahr 2002. 23 Jahre ist es nun her. Ich feierte gerade meinen 22. Geburtstag, aber der wurde plötzlich nebensächlich. Die Bilder aus dem Fernsehen, die an diesem Tag gezeigt wurden, die sind immer noch präsent. Der schwarze Wagen aus Holz, auf dem der Sarg aufbewahrt war, gefolgt von einem kleinen Mädchen, das einen Schimmel führte. Begleitet wurden Sarg, Wagen und Pferd von berittener Polizei und Reitern der königlichen Leibgarde. Tausende, wirklich abertausende Menschen standen an den Straßen entlang des Trauerzugs von der Adolf-Friedrichs-Kirche zur Storkyrkan im Herzen Stockholms. Viele hatten Blumen dabei, einigen standen die Tränen im Gesicht. Denn jeder wusste, dass hier jemand von uns gegangen war, ja, der einzigartig war. Jeder war geprägt von dieser Frau, deren letzten Zug die Menschen nun begleiten wollten. König Karl der 16. Gustav kam zum Beerdigungsgottesdienst in der Storkyrkan, Königin Silvia und weitere Mitglieder des Königshauses. Regierungschef Göran Persson war da, die Kulturministerin Marita Ulfskog, die Parlamentspräsidentin Birgitta Dahl und etliche andere Menschen von Rang und Namen. Eine Chorklasse aus Stockholm sang Ida Sommervisa. Der Schauspieler und Sänger Tommy Körberg, der auch einen Räuber in der Verfilmung von Ronja Räubertochter gespielt hatte, sang das Lied Fattig Bunt Dräng aus den Michel-Verfilmungen. Es war eine Zeremonie, die einem Staatsbegräbnis glich. Aber es war kein Minister oder Regierungschef, es war auch niemand aus dem Königshaus, der gestorben war. Oder doch, irgendwo eine Königin war sie ja dann schon. Eine Königin der Kinder- und Jugendliteratur. Astrid Lindgren. Zusammen mit Johann Palmberg, einem Urenkel von Astrid Lindgren, besuchte ich vor ein paar Jahren die Wohnung der Schriftstellerin. Im Schlafzimmer, wo ein ganz einfaches Bett steht, das ist sehr faszinierend, wenn man in dieser Wohnung ist. Ihr Schlafzimmer, das ist so, ja, so einfach und das Bett vor allen Dingen ist ganz einfach und das steht heute noch da und in dem ist sie eingeschlafen. Johann Palmberg, der Urenkel, erinnert sich an den Tag ihres Todes.
Ja, och det sista man kan säga är väl egentligen att i det här rummet så gick hon då bort i januari 2002. Och det, jag minns det väldigt tydligt att jag blev liksom hämtad på skolan. Jag var väl 10 eller 11. Och så kom jag hit och så var hela släkten här. Och så gick man in en i taget. Och, liksom, och så låg hon här. Vilket jag i efterhand tyckte att det är konstigt. Att en 11-åring som bara fick. Det var första gången jag upplevde döden överhuvudtaget. Men det man framförallt minns är ju att vi var här inne och hade någon sorgeprocess på gång. Och samtidigt så var ju hela Sveriges sorgeprocess på gång utanför fönstret. Så det var jättemycket journalister här utanför. Nere vid dörren så var det ett stort berg av blommor och liksom nallar och presenter som folk hade kommit och lämnat. Och jag tror att det var först då som jag förstod exakt hur stor hon var.
Er erzählt also, dass Astrid Lindgren hier in diesem Schlafzimmer von uns gegangen ist. Er wurde an diesem Tag aus der Schule geholt, kam hierher in die Wohnung, in der sich die Verwandtschaft versammelt hatte und trauerte. Und gleichzeitig traute draußen vor dem Fenster, so sagte er es, ganz Schweden. Es waren große Menschenmassen vor dem Haus, Journalisten ohne Ende, ein riesiger Berg von Blumen und Teddys lag vor dem Hauseingang. Und in diesem Moment, so Johann Palmberg, da verstand er wirklich, wie groß sie, also Astrid Lindgren, gewesen war. Ja, eine große war sie wirklich. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb ich immer so ein bisschen zurückgeschreckt bin, eine Folge, eine Podcast-Episode über Astrid Lindgren zu machen. Vielleicht ist sie ja zu groß. Kann man sie und ihr Leben in so einer halben Stunde beschreiben, ohne irgendwie wichtige Facetten außen vor zu lassen, ohne ihr vielleicht dann doch nicht gerecht zu werden. Und diese Angst, die schwang wahrscheinlich immer so ein bisschen mit. Und deswegen habe ich da immer so einen kleinen Bogen drum herum gemacht. Aber dann erreichte mich eine Mail. Hörerin Elisa schrieb, unter anderem über Elchkuss, Zitat, es fühlt sich so oft an, als würde man von einem guten Freund durch Schweden geführt. Und das ist vielleicht, ich weiß, das schönste Lob, das ich bekommen habe. Viel mehr geht eigentlich nicht. Also vielen Dank, Elisa, für diese wirklich wunderschönen Worte. Aber für die heutige Folge war etwas anderes entscheidend. Elisa schrieb, dass sie in Ostdeutschland aufgewachsen ist und ihr dort Astrid Lindgren und ihre Geschichten kaum bekannt waren. Und weiter, auch wieder Zitat, durch Elchkos habe ich jetzt erstmals Zugang dazu gefunden und entdecke mit meinen Kindern gemeinsam die Welt von Pippi, Michel und den Kindern von Bullerbü, aber auch von Nils Holgersson. Wäre es vielleicht möglich, in einer Folge einen kompakten Einstieg in Astrid Lindgrens Welt zu geben? Für all jene, die nicht die Zeit- oder Kindheitserinnerungen haben, alle Bücher und Filme durchzugehen. Eine Art Orientierungshilfe für Eltern. Das wäre großartig. Ja, diese Mail hat mich, abgesehen jetzt vom ganz konkreten Anliegen von Elisa, innehalten lassen. Nicht jede oder jeder reist schon das 4., 8., 20. Mal, ich weiß nicht, nach Schweden. Viele planen ihren allerersten Schwedenurlaub und haben sich bisher mit dem Land vielleicht noch gar nicht so sehr beschäftigt oder nur oberflächlich beschäftigt. Nicht alle kennen jede Geschichte von Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf oder Henning Mankell oder wem auch immer aus dem FF. Nur die wenigsten verfolgen auch die aktuellen Ereignisse in Schweden. Sprich, es muss immer mal wieder auch Episoden geben, die sich primär an die wenden, die bisher noch gar nicht so viele Berührungspunkte mit Schweden hatten. Egal, ob das jetzt touristisch, kulturell, historisch oder politisch ist, das ist völlig egal. Aber dass man vielleicht noch manchmal die Grundlagen eher bearbeitet und nicht immer ganz, ganz tief einsteigt, was eigentlich auch super spannend ist und was mich auch sehr interessiert, aber dass es eben manchmal auch die Grundlagen sind, die wichtig sind. Und den Vorschlag, eine Art Orientierungshilfe für die Werke von Astrid Lindgren zu machen, diesen Vorschlag, den greife ich daher sehr, sehr gerne auf. Aber um die Werke von Astrid Lindgren will ich mich erst in der nächsten Episode kümmern. Zunächst soll es um die Autorin, um Astrid Lindgren selbst gehen, denn ihr Leben und auch die Schicksalsschläge, die sie erlebt hatte, die prägen ihre Werke maßgeblich. Das heißt, man versteht ihre Werke nicht, wenn man nicht auch ein bisschen was über sie weiß. Und deswegen ist es mir wichtig, erst etwas über Astrid Lindgren zu machen und dann werde ich in der kommenden Folge so die einzelnen Werke oder die zentralen Werke, die zentralen Figuren, die sie entwickelt hat, vorstellen. Ja, und damit begrüße ich dich zu dieser Folge von Elchkos. Mein Name ist Jo und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Bilder von der Beerdigungszeremonie in Stockholm. Das war allerdings nur die Zeremonie, die tatsächliche Beerdigung, die fand in der Vimmerby statt, dort ist sie begraben. Diese Bilder, die sind mir bis heute in Erinnerung. Weil mich ihr Tod erschüttert hat. Ich glaube, es gab keine andere Autorin, die meine Kindheit geprägt hat wie Astrid Lindgren. Michael Ende kam vielleicht noch so in ihre Nähe, aber die Geschichten aus der Feder Lindgrens, die haben mich nochmals ganz anders beeinflusst. Vielleicht, weil Astrid Lindgren so lustig erzählen konnte, aber gleichzeitig ernste und traurige Themen nicht ausließ. Vielleicht ist es diese Mischung. Vielleicht auch, weil sie Kinder richtig ernsthaft ernst nahm. Oder weil ihre Figuren oft so alleine sind, daraus aber eine Stärke entwickeln, weil sie nach Freiheit streben, weil sie Konflikten nicht aus dem Weg gehen. Egal ob Michel oder im Schwedischen ist es Emil, Pippi, Ronja, Krümel aus die Brüder Löwenherz und wie sie alle heißen. Die sind alle Figuren, die man gerne als Freund haben möchte, mit denen man gerne Abenteuer erleben würde. Keine andere Kinderbuchautorin hat so viele große und kleine Helden geschaffen, die allesamt so ganz eigen sind, aber auch eben ganz, ganz besonders liebenswert. Niemand hat das so geschafft wie Astrid Lindgren. Dabei schöpfte sie bei vielen Geschichten aus ihrer Kindheit. Also ihre Kindheit und die Zeit als junge Erwachsene, die prägten sie ganz, ganz maßgeblich und deswegen ja, steigen wir hier ein bisschen ein. Astrid Lindgren wurde am 14. November 1907 als Astrid Anna Emilia Eriksson, also Eriksson ist ihr Geburtsname, geboren auf dem Hof Näs bei Vimmerby, so in der Nähe von Vimmerby. Mittlerweile ist es in Vimmerby, aber früher, als Vimmerby noch viel kleiner war, da war so am Rande oder ein bisschen außerhalb von Vimmerby. Es liegt in Småland, das kennst du mit Sicherheit. Vimmerby ist ja vielleicht einer der Orte, der von fast allen Schwedenbesuchern früher oder später mal aufgesucht wird. Sie hatte drei Geschwister, einen älteren Bruder und zwei jüngere Schwestern. Astrid Lindgren beschrieb ihre Kindheit in Näs immer wieder als extrem glücklich. Mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten, um zu spielen, in der Natur zu sein, wild zu sein, frei zu sein, der Fantasie ganz freien Lauf zu lassen. Und das wurde auch von den Eltern so ein bisschen unterstützt und gefördert. Und da hatte sie wohl unglaublich viele Möglichkeiten. Auch entdeckte sie früh die Liebe zu Geschichten. Sie erinnerte sich später daran, wie die Nachbarin ihr als Fünfjährige vom Riesen Bambam erzählte. Und wie sie von ihrer Lehrerin das erste eigene Buch geschenkt bekam. Es war ein Schneewittchenbuch mit einem Umschlag gezeichnet von Jenny Nyström. Jenny Nyström, das ist diese Zeichnerin aus dem 19. Jahrhundert, die auch ganz viele Weihnachtskarten gezeichnet hat und die so die Kreation des heutigen Tomte bildlich dargestellt hat zum ersten Mal. Das ist diese Jenny Nyström und das erste Buch von Astrid Lindgren, das war mit einem Umschlag versehen von ihr eben. Und später erinnert sich die Autorin, also Astrid Lindgren, in meiner Kindheit wohnten wir in Bullerbü, ohne es zu wissen. Das heißt, sie hat das schon auch selber so reflektiert, dass ihre eigene Kindheit dann auch später wieder so in ihren Geschichten so wiederkehrt oder wieder auferstanden ist. Bullerbü beispielsweise. Viele Geschichten, auch Madita oder eben die Kinder von Bullerbü, die greifen ganz, ganz massiv auf diese Kindheitserinnerung zurück. Auf die Welt, die Nähes, in der die Kinder fröhlich und auch selbstbestimmt leben durften. Und auch Bullerbü, das gab es auch wirklich. Also nicht den Ort an sich, also nicht den Namen an sich, aber den Ort, den gibt es wirklich. Denn Astrids Vater, Samuel August Eriksson, der wuchs in einem kleinen Dorf in der Nähe von Wimmerbü auf. Sivitstorp heißt das. Und hier stehen bis heute drei Höfe, Norrgården, Sørgården und Mellangården, also der Nord-, der Süd- und der Mittelhof. Und das sind eben diese Höfe, die Vorbild für das fiktive Bullerbü Lindgrens wurden. Und Sivitstorp ist zugleich auch der Drehort für die Verfilmungen. Das heißt, ihre Geschichten sind zwar alle fiktive Geschichten, aber manche, zum Beispiel Bullerbü, die haben so einen realen Anknüpfungspunkt. Also Lindgren war eine gute Schülerin mit einem großen Erzähltalent, das bereits ihre Lehrerinnen und Lehrer entdeckten. Als sie 13 Jahre alt war, wurde sogar eine ihrer Geschichten in der Lokalzeitung Vimmerby Tidning abgedruckt. Diese Zeitung, ja, die sollte auch ihr Leben verändern. Aber nicht auf die Art, wie sich das Astrid Lindgren wahrscheinlich erhofft hatte. Nach ihrem Schulabschluss, da begann sie bei der Redaktion der Zeitung zu arbeiten, machte dann Volontariat, so eine Art Volontariat, korrigierte Texte, schrieb selbst kleinere Artikel und einzelne Reportagen. Sie begann da war sie gerade mal 17 Jahre alt, also noch sehr jung. Der Chefredakteur der Zeitung war Reinhold Blumberg, 30 Jahre älter als Astrid. Doch trotz des großen Altersunterschieds entwickelte sich eine Affäre zwischen den beiden. Und Astrid wurde schwanger, da war sie gerade einmal 18 Jahre alt. Und der Vater ihres Kindes war, oder ihres Kindes, das dann bald geboren werden sollte, der war verheiratet und bereits mehrfacher Vater. Im damals doch noch sehr konservativen Schweden, also das Schweden der 1920er Jahre, da war das ein riesiger Skandal. Die junge und schwangere Astrid zog nach Stockholm, was ja durchaus auch so als eine Art Flucht verstanden werden darf. Sie wollte keine Schande über die Familie bringen. Und Blumberg, der sich von seiner Frau scheiden lassen wollte, der wurde von dieser, also von der noch Ehefrau, der Untreue angeklagt. Und das war zu dieser Zeit noch strafbar. Wenn das Kind also geboren würde, könnte es als Beweismaterial die Anklage untermauern. Astrid Lindgren, die sprach lange Zeit kaum oder gar nicht über diese Zeit. Daher war auch lange überhaupt nicht klar, warum sie ihr Kind in Kopenhagen zur Welt brachte. Erst viele Jahre später wurde klar, um Blumberg zu schützen. Denn das Rigshospitalet in Kopenhagen war damals das einzige in ganz Skandinavien, in dem Frauen gebären konnten, ohne dass der Name des Vaters bekannt gegeben werden musste. Und das war hier natürlich dann entscheidend. Denn wenn der Vater nicht angegeben wurde, dann konnte das sozusagen nicht auf Blumberg zurückfallen. Also fuhr Astrid nach Dänemark und brachte dort am 4. Dezember 1926 ihren Sohn Lars zur Welt. Oder auch Lasse wird er oft genannt. Seine ersten drei Lebensjahre verbrachte Lars bei seiner Pflegemutter Marie Stevens in Brønshøj in der Nähe der dänischen Hauptstadt, also in Dänemark. Und Astrid konnte ja ihn manchmal besuchen, aber so wirklich nicht. Und sie hat da eigentlich zeitlebens so Schuldgefühle auch ihrem Sohn gegenüber gehabt, dass sie ihn in den ersten Jahren ja nicht bei sich haben konnte und auch nur ganz, ganz wenig gesehen hatte. Als aber die Pflegemutter schwerer erkrankte, holte Astrid ihren Sohn dann doch heim nach Schweden. Er lebte zunächst ein paar Monate in ihrer sehr, sehr kleinen Wohnung in Stockholm und dann etwa ein Jahr bei den Großeltern auf Nääs. Erst als Astrid Sture Lindgren heiratete, von dem sie dann auch den Nachnamen bekommen hat, da war dann Lasse 5 Jahre alt, da konnte er endlich dauerhaft mit seiner Mutter vereinigt werden. Und dieses Schicksal ihres Sohnes, die Traurigkeit, ihn in den ersten Lebensjahren nicht bei sich haben zu können, ihn alleine gelassen zu haben, diese Erfahrungen, die haben ihre Werke mindestens ebenso geprägt wie die glückliche Kindheit auf Nääs. Denn viele ihrer Figuren, die sind alleine. Ihnen fehlt die Vaterfigur. Also eben wie auch dem Lasse, dem ja auch die Vaterfigur gefehlt hat. Es schwingt in vielen Geschichten auch so eine Melancholie oder eine Traurigkeit mit. Astrid Lindgren sagte später auch, Verfattere hat ja nur bliebe die aller Fall, men inte en werts berühmt Verfattere. Also Schriftstellerin wäre ich auf jeden Fall geworden, aber keine weltberühmte Schriftstellerin. Also sie hat durchaus erkannt, dass diese Erfahrungen, die sie geprägt hat und dieses Weggeben von Lasse, dieses ihn auch irgendwie aufgegeben oder ja verlassen, im Stich gelassen zu haben, das hat ihre Figuren geprägt, die sie dann kreiert hat. Das sind einerseits oftmals Figuren, die in so einer heilen Welt aufwachsen, in so einer heilen Welt von Bullerbü. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Figuren, die einsam sind, die alleine sind, denen eben die Vaterfigur fehlt. Oder wie bei Michel, der hat zwar einen Vater, den er irgendwie auch liebt, aber es ist sehr, sehr konfliktreich und ganz oft sitzt er eben alleine in seinem Schuppen und schnitzt da seine Figuren und wird ja nicht vom Vater verlassen, aber er sitzt da alleine wegen des Vaters. Oder denken wir an Pippi, deren Vater irgendwo in der Südsee unterwegs ist und deren Mutter gestorben ist. Auch sie ist letztendlich eine ganz einsame Figur. Die oft auch, trotz ihrer Frechheit, hat sie oft eben auch diese traurigen oder manchmal so ein bisschen kleinen, ja, so leichte melancholische Momente. Ja, aber zu diesen Figuren mehr in der Folge dann über die einzelnen Werke Lindgrens. Ihren Geburtsnamen Eriksson legte sie eben ab, als sie 1931 Sture Lindgren heiratete. Er war ihr Vorgesetzter beim Kungliger Automobilklubben, wo sie seit 1929 arbeitete. Und jetzt konnte sie ihren Sohn Lasse endlich zu sich holen. 1934 kam dann ihr zweites Kind zur Welt, Karin. Das ist die Großmutter auch von Johann Palmberg, den du anfangs gehört hast. 1941 bezogen sie eine neue, größere Wohnung, jetzt auch mit 2 Kindern, in der Dalagatan 46, direkt am Vasaparken im nördlichen Stockholm gelegen. Und hier lebte Astrid Lindgren bis zu ihrem Tod im Jahr 2002, also 61 Jahre lang, immer in der gleichen Wohnung. Das ist schon auch, ja, schon was Besonderes, dass man so lange hier leben bleibt. Und hier in der Dalagatan, da begann auch Astrid Lindgrens literarisches Schaffen. Eine Krankheit und eine Verletzung, die verhalfen ihr zum Durchbruch. Denn Anfang der 1940er Jahre erkrankte Tochter Karin an einer Lungenentzündung und musste zu Hause das Bett hüten. Johann Palmberg zeigte mir in der Wohnung in der Dalagatan das Bett, in dem Karin lag.
Und hier oben sieht man Astrid und Karin, sieht man das in dieser Säng. Und hier ist der sogenannte Pippi Långstrump-Sängen, der Karin låg sjuk under kriget och yrade fram namnet Pippi Långstrump efter att
det var här det började.
Ja, precis. Den stod vi då inne i det här rummet, men det här är till bikammaren då. Men det var här det började.
Es war hier, wo alles begann, sagte er. Karin, die wollte eine Geschichte erzählt bekommen. Was kann ich berätta? Fragte da die Mutter. Was soll ich erzählen? Und Karin sagte, berätta om Pippi Långstrump. Erzähl von Pippi Langstrumpf. So berichtet es Astrid Lindgren später. Es war wohl ein, ja, so ein ganz spontaner Einfall ihrer Tochter, dieser Name, Pippi Langstrumpf. Ja, wer so hieß, der muss schon ein ganz besonderer, ein etwas eigenwilliger Mensch sein, dachte sich Astrid. Und sie begann ihrer Tochter mehrere Episoden, die diese Pippi, das stärkste Mädchen der Welt, erlebte, zu erzählen. Pippi war damit geboren, aber bisher nur rein mündlich, nur in dieser kleinen Welt zwischen Astrid und Karin am heimischen Bett. Eines Tages, es war kalt und eisig draußen, ging Astrid Lindgren im Vasaparken spazieren. Sie rutschte aus auf dem Eis und verstauchte sich den Fuß. Nun, als sie so gezwungen war, stillzusitzen und den Fuß hochzulegen, begann sie, die Geschichten von Pippi niederzuschreiben. Und zwar in Stenografie-Schrift, so eine Eigenart, die sie bis zuletzt durchzog. Also sie schrieb alle Werke immer erstmal in Steno und dann wurde das später dann in Reinschrift übertragen. Im Mai 1944, da bekam Karin zum 10. Geburtstag ein eigenes kleines Büchlein über Pippi. Und zugleich reichte sie das Manuskript beim Bonnier Verlag ein. Doch es wurde abgelehnt. Der Bonnier Verlag, wahrscheinlich einer der größten Verlage in Schweden, ja, und der lehnte das Manuskript ab. Etwas, was der Verleger Gérard Bonnier später zutiefst bereute. Es ist auch nachvollziehbar, dass er das bereut hat. Natürlich auch rein finanziell und ökonomisch war das natürlich ein großer Verlust, das Buch nicht verlegt zu haben. Er gab auch zu, dass ihm das Buch zu kontrovers war und er fürchtete, dass es ein kompletter Misserfolg werden würde. Mitte der 1940er Jahre, das war durchaus eine konservative Zeit, auch in Schweden, in der das traditionelle Familienbild mehr oder weniger das einzige akzeptierte war. Und jetzt kommt da plötzlich so ein freches Mädchen daher, das komplett alleine in die Villa Kunterbund einzieht, das die Schule nicht ernst nimmt, Polizisten an der Nase langführt oder besser übers Dach der Villa Kunterbund führt, die sich partout nicht ins Kinderheim bringen lassen will und die ganz grundsätzlich all das mit Vorliebe macht, was Erwachsene so gar nicht mögen. Pippi als ungewöhnlichen Charakter zu beschreiben, das trifft es noch nicht ansatzweise. Pippi ist irgendwie Anarchin, sie ist Revolutionärin und sie fügt sich ganz und gar nicht in das Bild, das man in jenen Zeiten gerne von jungen Mädchen hatte. Annika, die Freundin von Pippi dann, das ist eben das Vorzeigemädchen. So wollte man Mädchen in der damaligen Zeit haben, aber eben nicht die, wie sie Pippi darstellte. Daher wird es also nichts mit dem Bonnier Verlag. Während Astrid Lindgren auf eine Zu- oder Absage vom Bonnier Verlag noch wartet, schreibt sie eine weitere kleine Erzählung. Britt-Marie Letta Sidjata. Also Britt-Marie erleichtert ihr Herz. Das ist ein Briefroman über das Leben in einer schwedischen Kleinstadt. Und mit diesem Text nimmt sie an einem Schreibwettbewerb teil, den der Verlag Rabin och Sjögren ausgeschrieben hatte. Astrid Lindgren nahm teil und gewann immerhin den zweiten Preis. Die Erzählung wurde veröffentlicht und ist damit dann auch Lindgrens Debütroman. Das heißt, es ist nicht Pippi. Wird oftmals gesagt, dass Pippi so der erste Roman von Astrid Lindgren war. Das stimmt so nicht. Es ist Britt-Marie Letta Sidjata. Der ist aber nicht sonderlich bekannt, das muss man auch dazu sagen. Im Jahr darauf, also 1945, wiederholte Rabin och Sjögren den Wettbewerb. Lindgren schrieb ihr Manuskript zu Pippi etwas um, sandte es ein und dieses Mal wurde es der erste Platz. Der Text wurde publiziert und an Weihnachten 1945, da wurde er wirklich zum Riesenerfolg. Da war gerade so ein paar Wochen, Monate auf dem Markt und dann kam Weihnachten und das war wohl das Weihnachtsgeschenk schlechthin. Das war 1945, also in diesem Jahr wird Pippi folglich 80 Jahre alt. Ja, und damals, 1945, da war dann der Durchbruch geschafft. Auch 1946 gab es den Schreibwettbewerb wieder. Dieses Mal nahm Astrid Lindgren mit Meisterdetektiv Blomqvist teil und belegte erneut den ersten Platz. Danach gab es diesen Wettbewerb nicht mehr, aber Astrid Lindgren, die schrieb weiter und sie war jetzt innerhalb von ganz kurzer Zeit eben schon sehr, sehr angesagt. Also der Aufstieg von Astrid Lindgren zur weltweit bekannten Kinderbuchautorin, der geht wirklich rasend schnell. Und das hat vor allen Dingen eben mit Pippi zu tun. Nicht alle Erwachsene mögen sie. Vor allem in konservativen Kreisen ist ihr rebellisches Tun nicht gerade gerne gesehen. Aber die Kinder, die schließen die wilde, freche Pippi augenblicklich in ihr Herz. Und viele Erwachsene natürlich auch. Und jetzt beginnt so die produktivste Zeit von Astrid Lindgren. Während schon 1947 die Geschichte von Meisterdetektiv Blomqvist verfilmt wurde, das heißt, das muss man sich irgendwie vorstellen, Anfang 1945 war Astrid Lindgren noch völlig unbekannt. 1947 hat sie schon einen riesigen Erfolg in Schweden mit Pippi und ihr erstes Buch wird verfilmt. Das ist eben Blomqvist, der Meisterdetektiv Blomqvist. Währenddessen schreibt sie an ihren Bullerbü-Geschichten und das erste Bullerbü-Buch, das kam ebenfalls 1947 auf den Markt. 2 Jahre später folgte dann das zweite. Und es folgten Kalle Blomqvist 1951, Mio mein Mio 1954, Karlsson vom Dach 1955, Matita 1960, Michlaus Lönneberga, im Schwedischen eben Emil I. Lönneberga 1963, Die Kinder von Saltkrokan 1964, Die Brüder Löwenherz 1973. Das heißt, hier sieht man schon vor allen Dingen die 1950er, 1960er Jahre. Das waren die ganz, ganz produktiven Jahre. Den Abschluss der großen Werke machte dann Ronja Räubertochter 1981. Daneben schrieb sie aber noch einige weitere Werke, kleinere Erzählungen, auch Theaterstücke. Also Astrid Lindgren war wirklich sehr, sehr produktiv. Und was für tolle Figuren ihrer Feder entsprangen. Michel, der ständig Streiche spielt, aber im Grunde doch ein Herz aus Gold hat, der eigentlich so ein gutmütiger Junge ist. Der dickliche Carson vom Dach, der eigentlich gar nicht so richtig sympathisch ist, den man aber irgendwie dennoch ins Herz schließen muss. Oder die Freiheit, so naturliebende Ronja. Egal von welchen Kinderfiguren wir sprechen, egal wie schräg manche von ihnen sind. Astrid Lindgren nahm ihre Figuren und damit auch Kinder allgemein unglaublich ernst. Und vielleicht ist das Entscheidende ihres Schaffens. Und sie wich auch ganz schwierigen Themen nicht aus. Dem Tod zum Beispiel, mit dem sie sich in Die Brüder Löwenherz auseinandersetzt. Dem Bruch mit dem Vater, wie in Ronja Räubertochter. Oder eben immer wieder das Verlassensein von Kindern. Das sind eben Themen, durchaus schwere Themen, die sie aber nie gemieden hat. Ihre Bücher, die verkauften sich weltweit millionenfach. Bis heute sind es über 150 Millionen in über 100 Sprachen. Das sind schon sehr beeindruckende Zahlen. Sie hätte also rein von der Schriftstellerei ohne Probleme leben können, aber von 1947 bis zu ihrem Renteneintritt 1970 arbeitete sie zudem in Teilzeit als Redakteurin verantwortlich für den Kinderbuchbereich im Verlag Rabén & Sjögren. Sie war also keine, die sich mal zurücklehnte. Selbst im hohen Alter schrieb sie beständig und seien es nur die Antworten auf Zuschriften von Leserinnen und Leser. Das konnte auch irgendwann mal aber auch ein bisschen zu viel werden. Johan Palmberg erzählt eine nette Anekdote, wie sie irgendwann mal einem Schwedischlehrer zurückgeschrieben hat: Ich finde es ganz toll, dass ihr so viele Bücher von mir lest, dass ihr prinzipiell viel lest in der Schule. Ihr macht einen tollen Job. Und ich finde es im Prinzip auch schön, dass ihr mit der Klasse Briefe an die Autoren schreibt. Aber bitte hört auf, jeden einzelnen Schüler einen Brief an mich schreiben zu lassen. Es werden einfach zu viele. Ich schaffe es nicht mehr. Das war so eine kleine Anekdote, die ihm Johan Palmberg erzählte. In Deutschland wurde Astrid Lindgren durch den Verleger Friedrich Oetinger bekannt. Oetinger hatte seinen Verlag erst 1946 gegründet, als er 1949 in Stockholm war. Eigentlich um Gunnar Myrdal, das ist ein Politiker und Ökonom, der kurz zuvor Handelsminister in Schweden gewesen war, um ihn eigentlich zu treffen. Und er war da in Stockholm, geht in einen Buchladen und hört dort zum ersten Mal von Pippi Langstrumpf, die eben da in Schweden schon sehr, sehr bekannt war. Und da hört er von ihr. Und er wird sofort neugierig und nimmt Kontakt zu Rabén & Sjögren auf. Der schwedische Verlag, der hatte interessanterweise davor schon mehrere deutsche Verlage angesprochen, die hat aber alle abgefunken und hat gesagt, nee, das ist irgendwie komische Geschichte, komische Figur, wollen wir nicht verlegen. Oetinger hingegen sah das große Potenzial der Pippi-Geschichte. Noch im gleichen Jahr gab er Pippi auf Deutsch heraus und damit begann ja eine unglaublich erfolgreiche Geschichte für den Verlag Oetinger, der bis heute die Rechte an den Lindgren-Geschichten hält. Alle Lindgren-Geschichten kamen auf Deutsch in diesem Verlag auf den Markt. Aber auch für Astrid Lindgren wurde es eine sehr erfolgreiche Geschichte, die in Deutschland sehr, sehr, sehr beliebt wurde. In keinem anderen Land außer Schweden verkauften sich ihre Bücher so gut wie hier. Und vielleicht auch ein Zeichen dafür, wie beliebt sie in Deutschland ist. 186 Schulen in Deutschland sind nach Astrid Lindgren benannt. Also Deutschland, das ist so ein Markt für Astrid Lindgren, den sie ganz, ganz erfolgreich bedienen kann. Und da hat eben Oetinger einen riesigen Anteil daran. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber es wäre mal spannend zu sehen, wie viel Prozent oder wie viel Anteil am Gesamtumsatz bei Oetinger auf Astrid Lindgren zurückzuführen ist. Ich denke mal, das ist ein sehr großer Anteil. In Deutschland war es vor allen Dingen Pippi, Michel und die Kinder von Bullerbü, die, glaube ich, die ganz, ganz großen Hits wurden, Ronja Räubertochter auch. Es gibt aber auch andere Länder, zum Beispiel in der Sowjetunion. Da wurde Carson vom Dach ein riesiger Erfolg. Das wurde hier übersetzt und die Sowjets, die liebten wohl Carson vom Dach. Obwohl er ja auch so eine ganz schräge Figur ist, auf jeden Fall. Kinder ernst zu nehmen hieß für Astrid Lindgren aber nicht nur für Kinder zu schreiben, sondern sich auch für sie einzusetzen. Lindgren war zeitlebens politisch sehr interessiert und sie war überzeugte Sozialdemokratin, aber sie hielt sich lange Zeit öffentlich dann doch eher zurück mit politischen Aussagen. Erst im Rentenalter, als sie schon älter war und als sie sehr, sehr anerkannt war, da begann sie sich stärker einzumischen, dann aber auch mit Wucht. Ihre großen Themen, das waren die Rechte der Kinder, Gewaltfreiheit in der Erziehung, aber auch Tierwohl, Tierschutz, Frieden und der Einsatz gegen Atomkraft. Legendär ist ihre Rede Aldrig Wohlt, also niemals Gewalt, die sie 1978 halten wollte, als sie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten hatte. In dieser Rede verglich sie die Gewalt gegen Kinder in den Kinderzimmern mit der Gewalt in der Welt. Und das war in einer Zeit, Ende der 70er Jahre, in der es noch häufig vorkam und auch nicht strafbar war, wenn Eltern ihre Kinder schlugen. Und das war den Veranstalter dann irgendwie zu heikel, so eine Rede. Sie versuchten daraufhin, Astrid Lindgren zu bewegen, die Rede nicht zu halten. Lindgren blieb aber standhaft und sagte, wenn man einer Kinderbuchautorin den Friedenspreis verlieh, dann könne man schließlich auch damit rechnen, dass sie über Kinderrechte spricht. Wenn sie die Rede nicht halten dürfe, dann würde sie auch nicht kommen. Da kamen dann die Veranstalter doch nach. Astrid Lindgren hielt die Rede und sie verfehlte ihre Wirkung auch nicht. Im Jahr darauf verbot ein schwedisches Gesetz den Eltern, es ausdrücklich, ihre Kinder mit Gewalt zu erziehen. Schweden war da prinzipiell ein sehr fortschrittliches Land. Gewalt gegen Kinder in der Schule beispielsweise war schon seit 1957 verboten. Damit war Schweden das erste Land in der Welt, das das verboten hat. Und dann kam eben im Jahr nach dieser Rede von Astrid Lindgren, also im Jahr 1979, eben auch das explizite Gewaltverbot in der Erziehung, also im familiären Heim. Das ist in Deutschland erst viel, viel, viel später gekommen. Tierschutz war so ein anderes Thema, das Lindgren sehr am Herzen lag. Immer wieder schrieb sie da Artikel, in denen sie zu mehr Tierschutz, mehr Tierwohl aufrief. Und als sie 80 Jahre alt wurde, das finde ich auch irgendwie sehr, sehr witzig, bekam sie so ein ganz besonderes Geschenk. Denn die damalige Regierung, die erließ ein Gesetz zu mehr Tierschutz, auch bekannt als Lex Lindgren. Ja, und auch legendär ist ihre Einmischung in den Wahlkampf 1976. Wie gesagt, Lindgren war stets überzeugte Sozialdemokratin und sie sagte auch, dass sie mit Glädje betala skatt, also dass sie mit Freude Steuern bezahle. Aber 1976, da ging es ihr mit den Steuern dann doch etwas zu weit. Denn als selbstständige Schriftstellerin musste sie plötzlich 102% Steuern zahlen, also mehr als sie verdiente. Und darauf schrieb sie die Allegorie Pomperipossa i Monismanien, die in der Zeitung Expressen erschien. Pomperipossa lebt in einem weit entfernten Reich, dort schreibt sie für Kinder und sie arbeitet hart, aber sie bekommt dafür kaum Lohn. Die Opposition nahm diese Steilvorlage gerne auf, las die Geschichte im Parlament vor, woraufhin Finanzminister Gunnar Sträng Astrid Lindgren große Unkenntnis vorwarf. Vielleicht nicht die beste Reaktion oder eine sehr, sehr ungeschickte Reaktion. Lindgren reagierte wiederum am Tag darauf im Radio und sagte, Sträng kan berätta sagor, men räkna kan han tydligen inte. Vi borde byta jobb, han och jag. Sträng kan Geschichten erzählen. Aber rechnen kann er offensichtlich nicht. Wir sollten die Berufe tauschen, er und ich. Also, man sieht schon auch, Lindgren hatte durchaus auch Humor. Ja, und die Sozialdemokraten, die verloren die Wahl. Das erste Mal seit 40 Jahren. Und viele sagen, dass Lindgrens Einmischung daran großen Anteil gehabt hat. Ja, aber das sind letztlich alles Nebengeschichten. Entscheidend sind die Figuren, die sie schuf, die Geschichten, die sie erzählte. So meisterhaft, so eindrücklich, dass sie bis heute, obwohl viele ihrer Geschichten ja in einer längst vergangenen Zeit spielen, trotzdem so beliebt und bekannt sind und von vielen Kindern wieder und wieder gelesen werden. Und ja, deswegen, auch wenn die Zeit, in der Michel, Pippi oder Matita spielen, längst vergangen ist, die Zeit in Schweden der 1920er, 30er, 40er Jahre ist, Astrid Lindgrens Geschichten, die sind eben nicht vergangen. Denn sie erinnern uns immer wieder daran, wie wichtig Freiheit, Fantasie, Mut sind. Und deswegen ist Astrid Lindgren immer noch hochaktuell. 2002, da starb sie schließlich im Alter von 94 Jahren. Tausende Menschen säumten ihren letzten Weg, denn jeder wusste, welch großer Mensch da von uns gegangen war. Ja, und viel mehr muss ich in diesem Moment auch nicht mehr sagen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Lies vielleicht mal wieder in eine Lindgren-Geschichte hinein. Es lohnt sich. Ha det så bra. Vi hörs. Elchkuss, der Podcast für Schweden.